hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg, der sich an diesem Montag erst einmal erholen muss von einem atemberaubenden Spiel im Ostfrieslandstadion, von einer 2:4 Niederlage für den VfB Oldenburg und vom Ende der letzten Meisterschaftsträume. Wir haben heute wieder unseren Edeljoker dieses Podcasts hier zu Gast, Julian Reusch. Hi Julian.
Moin Lars, vielen Dank.
Julian, du kommst für die ganz besonderen Spiele. Ich merke das schon.
Das ist also wirklich ganz besonderes Spiel.
Da stehst du hier auch mal auf, ja?
Ja, genau. Ich dachte, jetzt komme ich mal. Nein, ist ja kein Geheimnis, dass hier eigentlich immer abwechselnd Henning ist oder ja, auch mal ein Vertreter des VfB Oldenburg.
Ja.
Sagen wir mal so, der VfB war, glaube ich, noch selber dabei, ein paar Wunden zu lecken nach dem Spiel. Die hatten jetzt keine Zeit und Henning war auch beruflich verhindert.
Somit. Ja, aber ich wollte gerade sagen, kein Vorwurf. Ne?
Nee,
wir hatten vom VfB letzte Woche hier Patrick Möschel zum Crossover-Podcast. Wir hatten vor 2 Wochen Dario und Sebastian zur Live-Folge. Also diesmal hat es dann spontan dann auch nicht mehr mit noch einem Gast geklappt. Auch Henning hatte berufliche Verpflichtungen. Also bist du heute dabei, aber
so.
Du stellst die großen Fragen, du bist Podcast geübt, du wirst das machen.
Ich stelle die großen Fragen, du musst aber die großen Antworten geben nach so einem Spiel. Ich glaube, das ist der schwerere Part.
Ja.
Aber du hast es schon angesprochen, es geht natürlich heute vor allem um das Derby, was, glaube ich, viel Gesprächsstoff mit sich bringt.
Ich hoffe, du hast viel Zeit mitgebracht, Julian.
Wir sprechen ausgiebig über alles, was wir da berichten müssen. Also einmal Kickers Emden, VfB Oldenburg, du hast es gesagt, am Wochenende 2:4 verloren aus Oldenburger Sicht. Ich würde jetzt nicht starten wollen mit einfach nur, wie hast du das Spiel gesehen, sondern es war ja schon gefühlt nach 3 Minuten oder 4 schon die erste Vorentscheidung gefallen.
Das ist richtig, ja. Also, du gehst direkt rein. Erstmal muss man sagen, es ist Montagmorgen 10.16 Uhr. Ich habe mich immer noch nicht ganz erholt vom Spiel.
Ja.
Es war vogelwild, es war kunterbunt, es war intensiv, hitzig, emotional. Es war letztlich alles, was so ein Derby ausmacht und noch mehr.
Ja.
Also wirklich, wir konnten uns auf der Tribüne, wir haben Live-Ticker parallel gemacht, kaum auf die Tastatur gucken, da war schon wieder das nächste los auf dem Platz. Irgendwo jemand, der jemanden schubste, irgendwo eine Rudelbildung, irgendwo eine der zahlreichen Karten oder eben eins der zahlreichen Tore. Super Stimmung auch, 3600 Zuschauer, davon rund 500, 600 aus Oldenburg. Insgesamt ein...
Der Rahmen war gut.
Ein ereignisreicher Nachmittag mit einem tollen Rahmen, mit einem Derby, wie wir uns das in der Regionalliga Nord wie wir es sehen wollen, mit einem aus Oldenburger Sicht schlechten Ende.
Genau, und du hast schon gerade den Live-Ticker angesprochen. Ich war selber nicht vor Ort im Stadion, aber ich habe ihn natürlich aufmerksam gelesen. Und Lars, ich möchte da mal ein bisschen zitieren aus Lars Blankes Einträge.
Ich bin gespannt.
Erster Platzverweis, war auf der anderen Seite, konnten wir nicht genau bewerten. Ein Tor oder was war das? Noch irgendwie eine andere Szene. Habe ich nicht gesehen, war auf der anderen Seite. Oh, eine Rudelbildung, was da los war, weiß ich nicht. Habe ich nicht genau gesehen, war auf der anderen Seite. Also Lars, was war mit deinem Platz los?
So Julian, an dieser Stelle wirst du ausgewechselt.
Was war da los, habe ich gefragt. Was hast du gemacht im Stadion?
Nein, es war tatsächlich so, und wir sprechen ja jetzt gleich über die einzelnen Szenen, dass wirklich der Platzverweis für Nick Otto, der Platzverweis für Julian Boccaccio, die gelb-rote Karte für Dario Fossi, die rote Karte für einen VfB-Betreuer, es war alles auf der komplett anderen Seite, halt auf der Seite der Trainerbänke, auf der Seite der Sitzplatztribüne, und man muss sagen, wir sitzen halt als Journalisten hinter der Stehplatztribüne auf der gegenüberliegenden Seite, sodass das trotz 4, 5, 6 Journalisten nebeneinander sehr schwierig zu beurteilen ist im Live-Geschehen. Wir, schon mal kleiner Spoiler, wir haben uns das beide natürlich nochmal ganz in Ruhe die Highlight-Szenen bei NordRV-TV danach angeguckt. Wir haben unsere Meinung und werden jetzt mal die einzelnen Szenen beurteilen.
Genau, Gott sei Dank gab es einen Videomitschnitt. Wir haben es uns alles nochmal angeschaut, auch wenn es auf der anderen Seite war. Lars, gut, dass man sich das nochmal anschauen konnte.
Danke, dass du da nochmal drauf
hinweist.
Ansonsten, Leute, der Live-Ticker, es war natürlich kein schöner Ausgang, aber nochmal reinlesen. Ist
ja, der ist super. Also was da alles geboten wird, auch sehr emotional, sehr
auch
schön.
Tolle Bilder,
also auch wenn Lars nichts gesehen
Bilder
hat.
Von den einzelnen emotionale Bilder von Spielern, von Trainern, vom Spielfeldrand. Ja. Unser Fotograf Wilke Menninger, wenn ich ihn mal nennen darf, hat da auch einen tollen Job gemacht. Ja. Klick da mal rein.
Ja, auf jeden Fall. Die Bilder waren super, die Einordnung von Lars. Naja, schauen wir mal weiter. Nein, Spaß beiseite.
Du bist in Kickerstimmung oder was?
Ich bin gut drauf. Ich bin gut drauf. Weißt du, bei mir ist bald Urlaub steht vor der Tür. Ne? Auch wenn natürlich jetzt, man muss ja auch ehrlich sein, der Aufstieg damit jetzt besiegelt ist für den VfB, das wird nicht mehr stattfinden.
Ja, korrekt. Glückwunsch nach Meppen.
Genau.
Rein rechnerisch sind sie noch nicht Meister. Sie können allerdings, müssten glaube ich 20 oder 25 Tore Vorsprung.
In 3 Spielen verlieren.
Plus halt alles verlieren
ja,
und die anderen alles gewinnen, doch das in Oder VfB. Das wird nicht mehr passieren. Aus Meppener Sicht gestern 4-0 in Lohne gewonnen. Haben letztlich alles richtig gemacht. Ich glaube, 9 Spiele in Folge jetzt gewonnen und können dann nächste Woche beim Heimspiel, ich weiß nicht, gegen wen es geht, die große Meisterparty starten.
Ja, auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, sehr konstant durch die Saison gegangen.
Überragend konstant. Ne?
Also immer noch Spiele gedreht. Das war das Quäntchen Glück, was dann vielleicht auch man braucht, um dann wirklich so souverän Meister
klar,
zu werden.
Klar, viele späte Siege, aber also jetzt allein in diesem Jahr 9 Siege, 1 Unentschieden, keine Niederlage. 77 Punkte haben die schon. Nur mal ganz kurz zum Vergleich und dann sprechen wir über das Derby, weil ich vorher habe geguckt. TSV Havelse ist letzte Saison aufgestiegen und zwar Mutterseelen allein. Also gefühlt war Havelse im Februar Meister, gar keine Konkurrenz und hatte am Ende 74 Punkte. Merkt man jetzt schon 77, hat noch 3 Spieltage. Das ist schon beeindruckend. Der VfB hat jetzt 65, könnte also in seinen 4 Spielen sogar die 74 Punkte von Havelse überflügeln. Und es ist letztlich trotzdem chancenlos im Meisterrennen gewesen.
Ja.
Also das ist eine beeindruckend starke Saison mit einem verdienten Meister.
Genau. Und auch wenn man natürlich sehr ungern nur ausspricht, aber Meppen gehört, finde ich, trotzdem auch in die dritte Liga. So viel kann man vielleicht auch noch sagen. Und vielleicht warten sie da ja noch kurz, bis der VfB danach kommt.
Also Julian, das sagt man hier im VfB-Podcast nicht
ich
so lautstark.
Ich weiß, ich habe es ja noch dann eingeordnet mit dem VfB.
Die Zuschauerzahlen beim SV Meppen sind natürlich herausragend und drittligawürdig.
So, gut umschifft, Lars, gut umschifft. Jetzt lass uns aber wirklich aufs Derby zu sprechen kommen. Ich habe schon kurz angesetzt, schon nach, ich glaube, 3 oder 4 Minuten war es, gab es ja den ersten Aufreger und man muss fast ja auch sagen, so die erste Vorentscheidung des Spiels. Eine sehr, sehr frühe rote Karte gegen Nick Otto, VfB-Spieler. Was ist da passiert?
Ja, also wir haben noch gar nicht so richtig gesessen. Der VfB legte tatsächlich recht gut los, hat direkt in der ersten Minute eine ganz gute Chance gehabt. Brandt Pass auf die Mai, Schuss aus Spitzenwinkel gehalten. Und dann Oldenburger Aufbauspiel, so dritte Minute. Ich glaube, es ist Willem Hofrogge, der den Ball aus dem Zentrum rausspielt Richtung Außenlinie zu Nick Otto. Tito Steffens kommt von der Seite reingerauscht, grätscht ihn um, sagen wir es mal so. Es ist eine gelbe Karte, die kriegt er auch und das ist auch völlig zu Recht. Mehr ist es nicht. Und Nick Otto liegt halt am Boden. Tobi Steffen, Ex-Oldenburger, steht direkt neben ihm. So, und jetzt können wir anfangen zu diskutieren.
Ja, also, was ist jetzt passiert?
Nick Otto reißt den Fuß, da reißt das Bein nach oben. Fakt.
Ja. Er streift
ihn.
Er macht
auch eine, ich nenne es jetzt mal, Trittbewegung. Für mich ist es kein Tritt, weil es zu langsam ist. Ich weiß nicht, ob ich zu sehr die Oldenburger Brille aufhabe. Wir haben es uns, also ich habe es mir, glaube ich, 12 Mal angeguckt, weil ich mir ein Bild bilden möchte. Es ist eine Aktion, die er sich sparen kann. Also sie ist nicht nötig, aber es ist für mich kein Tritt und ist für mich in so einem Fußballspiel, das ist eigentlich egal, ob Derby, egal welches Fußballspiel, es ist nicht in der dritten Minute für mich eine rote Karte.
Genau, man muss es auch mal sich vor Augen halten. Also er lag, Tobi Steffen, vielleicht noch ein paar nette Worte, weiß man nicht, aber noch neben ihm, das Bein relativ senkrecht nach oben und dann so eine kleine, also wirklich leichte Trittbewegung. Und man muss sagen, ich würde es formulieren, er streift ihn am Oberschenkel dabei irgendwie. Also ganz leichte Berührung wird da gewesen sein.
Bauch irgendwo
irgendwie da. Aber es gibt da jetzt auch keinen wilden Aufschrei erstmal im direkten Moment danach.
Genau, für mich auch ein Indiz. Du hast es gerade daran schön gesagt, als wir uns das vor der Aufnahme hier angeguckt haben. Tobi Steffen reagiert ja auch gar nicht so wirklich. Also da ist kein, ich krümm mich kurz. Also es ist nicht mal ein, ich ziehe mein Bein nach hinten oder meinen Bauch ein oder so, sondern er steht da, er kriegt sicherlich den Fuß ab.
Aber auch nicht doll, wie du sagst, es war wirklich sehr, sehr weich.
Also ich weiß nicht, man kann wahrscheinlich in einer ganz knallharten Betrachtung sagen, es ist eine Bewegung, die er sich sparen muss, es ist eine Art Tritt, dann kann man es vielleicht geben.
Streng nach Regeln, ne?
Es ist dann auch irgendwo dumm, das zu machen, aber es ist so langsam und also die Fußbewegung ist so langsam und für mich ist es kein Treten, sondern ein, mit dem Fuß schubst man nicht, aber für mich ist es fast so ein Schubsen, so ein mit dem Fuß wegschubsen, ein Stück nach hinten. Mir reicht das nicht für eine rote Karte. Es mag sein, dass das regelkonform
ist. In einer Welt der Regelkunde, gibt es da vielleicht ein Szenario.
Mir ist es zu viel.
Was, finde ich, auch ja noch dann irgendwie dazukommt, so bitter es ist. Er hat sich dabei ja auch noch schwerer verletzt, Nick Otto. Er hat sich, Ellenbogen war es, meine ich, gebrochen.
Genau. Also
klär uns auf.
Der VfB hat nach dem Spiel davon gesprochen, also Nick Otto wurde ins Krankenhaus gebracht, hat davon gesprochen, dass der Ellenbogen gebrochen ist. Ich es war direkt nach Abpfiff. Ich weiß nicht, ob das die endgültige Diagnose dann auch schon war, ist, ob es da noch Bilder abzuwarten gilt. Der VfB hat auf jeden Fall vom Ellenbogenbruch gesprochen. Das erklärt natürlich vielleicht auch ein bisschen den Impuls von Nick Otto, der vielleicht auf dem Boden liegend gemerkt hat. Also er muss sich das im Fallen zugezogen haben nach dem Foul. Also das Foul von Tido war unten, das hatte er an den Füßen, das hatte nichts dann. Also es, der Tritt war nicht ursächlich, sondern das Fallen dann letztlich, dass er sich dabei irgendwo verletzt hat. So, dann kann man Nick Ottos Trittbewegung vielleicht etwas verstehen, wenn er da schon gemerkt hat, da ist irgendwas im Argen. Ja, aber ja, natürlich doppelt bitter für den VfB. Saison aus natürlich für Nick Otto. Saison aus ist natürlich auch nur noch 4 Spieltage, aber Saison aus für Nick Otto und dann halt ab der 5. Minute in Unterzahl. Ganz witzig noch, Leon Deichmann stand schon zur Einwechslung parat.
Da wollte ich drauf hinausspringen,
ja. Das dauerte 2-3 Minuten, ja, bis Nick Otto vom Boden behandelt wurde und dann erst beim Rausgehen die rote Karte sah. Ja. Leon Deichmann wollte schon reinkommen als Ersatz, weil halt die Verletzung feststand. Durfte sich dann wieder anziehen, kam in, ja, der Schlussphase rein.
Und das finde ich auch noch eine spannende, also wie es dann weiterging nach der Szene. Also dieses Foulspiel war gelbwürdig von Steffens und dann Nick Otto verletzt am Boden, längere Behandlung, du hast es angesprochen. Es war dann auch nicht, auch wenn es diesen vermeintlichen Tritt da gab, es ist ja keine Rudelbildung dadurch entstanden, sondern eigentlich...
Wir führen jetzt den Trittschubser hier ein.
Genau, schönes Wort. Ja, der Trittschubser. Okay, nennen wir es Trittschubser. So, beide Seiten waren eigentlich mit dem Pfiff und ich würde auch sagen, mit der ersten gelben Karte, die dann ausgesprochen wurde, erstmal soweit, haben abgewartet, ja, Behandlung, wie geht's weiter? Du hast gesagt, Deichmann war schon draußen parat. Und erst dann zieht der Schiedsrichter, als er dann wieder sich aufrichten konnte, Nick Otto, die rote Karte. Und plötzlich siehst du in geschockte VfB-Augen und dann Kickers Emden-Spieler, die im gleichen Moment auch etwas überrascht, habe ich jetzt mal interpretiert, hochgucken, applaudieren so von wegen, okay, let's go, wir sind jetzt hier einer mehr. Also es war jetzt auch nicht so, ne, also wenn man sagt von Tritttätigkeit spricht, es war jetzt ja nicht irgendwie hochgradig emotional in dem Moment.
Genau, also der Trittschubser, löste schon erstmal die Rudelbildung aus, ne, die dadurch entstand. Da gab es eine kurze Rudelbildung, das wurde dann alles relativ schnell wieder getrennt. Ja. Dann dauerte es natürlich eine Zeit, Behandlung Nick Otto, bis die rote Karte fiel. Aber es war eben, ich glaube, darauf willst du hinaus, es war jetzt auch nicht so, dass da noch 5 Ämter neben dem Schiedsrichter standen und die ganze Zeit, ey, das war rot, das war rot, das war rot. Sondern es war dann ein Abwarten, was passiert und letztlich gab es die rote Karte.
Und das für mich finde ich halt auch wirklich immer so ein guter Indikator, so wie emotional reagiert denn die andere Mannschaft auf solche Szenen. Ja. Ne, man sieht es ja auch bei Bundesliga, Champions League, wenn sowas passiert, ein aktiver Tritt wahrgenommen wird, sind aber die Spieler die Ersten, die da hinrennen und mal was erzählen wollen, dass das doch bitte eine rote Karte war. Und das habe ich in der Szene wirklich gar nicht gesehen. Aber gut.
Also wenn die Kamera, die auch auf meiner Seite war, also auch weit weg, wie du
konnte
sagen
auch ganz
willst,
schlecht sehen, wie
Julian,
du ja
nicht die Dynamik der Aktion von Nick Otto völlig rausnimmt, weil sie weit weg ist, dann reicht's mir nicht für eine rote Karte. Dann habe ich, glaube ich, das berühmte Fingerspitzengefühl 2-3 Mal nach dem Abpfiff gehört, dass man da in der 3. Minute 2-mal gelb gibt, die Leute trennt und weiterspielen lässt.
Ja.
Das Spiel natürlich nicht dann eine massive Richtung nach 3 Minuten bekommt.
Ja. So war es dann aber. Also wie gesagt, Nick Otto, rote Karte. Es wurde auch dann erstmal nicht aufgefüllt, logischerweise, und auch nicht nachträglich noch gewechselt.
Es wurde nicht gewechselt. Leon durfte sich wieder hinsetzen. Trainer Dario Fossi hat dann Willem Hofrogge aus dem Mittelfeld zurück in die Innenverteidigung gezogen und so eine Art 4-4-1 mit ein bisschen defensiveren Außen, Rafael Brandt, Ore Lubongo, spielen lassen im Mittelfeld und Mats Wacklam dann vorne drin. Ja,
aber jetzt
können wir anhand der nächsten 30 Minuten nochmal kurz gleich drüber diskutieren.
Wollte ich gerade sagen, weil genau jetzt kommt eine Phase, wo der VfB bestimmt auch dadurch gar nicht mehr stattfand. Also es war dann wirklich Einbahnstraßenfußball von Kickers Emden erstmal.
Danach kommen 30 Minuten, in denen sich, also von der 5. bis zur 35., 40., sag ich mal, in denen sich Kickers Emden den Sieg, in den letztlichen Sieg hochverdient hat. In denen sie 3 Tore schießen, auf die gehen wir gleich nochmal ein, indem sie den Pfosten treffen durch Tido Steffens, indem sie einen Lupfer haben von Tido Steffens, der ganz knapp am Tor vorbeigeht, indem der VfB einfach unsortiert war, indem er mit der Wucht die Kickers dann entfaltet hat, nicht klargekommen ist. Kickers hat dann wirklich eine starke halbe 35 Minuten gespielt. Ja, und in denen wurde das Spiel dann letztlich entschieden, auch wenn der VfB am Ende, ganz am Ende, noch eine große Chance zum zwischenzeitlichen 3-3 hatte. Aber da kommen wir dann gleich auch nochmal.
Genau, wollte ich sagen, lass es chronologisch durchgehen. Also das erste Tor ist, meine ich, in der 15. Minute gefallen. nach einem Eckball, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, Eckball, Tobi Steffen wird abgewehrt, kommt wieder raus. Schöne, scharfe Flanke, dafür ist Tobi Steffen bekannt. Auf den ersten Pfosten, David Schiller läuft durch, köpft ein. Schwer zu verteidigen, wenn man jemanden in Verantwortung ziehen will. Anhand der Bilder läuft er im Rücken von Mats Facklam quasi auf den ersten Pfosten durch. Johnny Palzmeier kann da nicht rausgehen. Die Flanke ist zu scharf auf den ersten Pfosten. Mhm. Schönes Tor, schwer zu verteidigen.
Genau. Ich würde auch sagen, wir haben ja auch Vorfeld drüber gesprochen, für mich ein Tor, was einmal im Fußball fällt. Ja. So, also gute Flanke, Qualität. Gut getimte Flanke. Genau. Stand ja. Genau da, wo er hin muss. Wie gesagt, Mats Facklam vielleicht mit 2, 3 Schritten, die er noch mit nach hinten Richtung eigenes Tor gegangen wäre, hätte er mit seiner Körpergröße da bestimmt was ausrichten können.
Das ist immer der gefährliche Moment, wenn eine Ecke oder ein Standard geklärt wird,
ja.
Rausgeht der Ball und dann
und alle rücken halt ein bisschen auf.
Genau, alle sind ein bisschen unsortierter, als sie vorher waren. Ja. Dann kommt die scharfe Flanke rein. Genau. Dann ist es häufig gefährlich und da stimmte das Timing von beiden, von Flanke, von Kopfball perfekt.
Ja,
schwer zu verteidigen.
Genau, also das 1-0 soweit erstmal. Der Spielverlauf und dann ging es aber nahtlos weiter. Also der VfB hatte da gar keine Chance, sich für Entlastung mal zu sorgen, sondern eine Angriffswelle rollte eigentlich den nächsten nach irgendwie. Ne?
Muss man sagen, ist ja nicht selbstverständlich, dass man die Überzahl direkt so ausnutzt. Ist jetzt nicht immer so im Fußball. Der VfB hat es nicht geschafft, Stabilität reinzubekommen dann in Unterzahl. Kickers hat weiter gedrückt und das gut gemacht. Und profitiert dann von einem Fehlpass von Raphael Brandt letztlich auf der rechten Oldenburger Seite. Im Spielaufbau will er den Ball ja
klatschen lassen,
ins Zentrum. Ich glaube, es ist Andresen von Kickers, der dazwischen geht. Kickers greift über die linke Seite an, wird noch geblockt, ein Schuss und dann im Nachsetzen Mika Eickhoff. Ich glaube, Mehmet Scholl hat das immer gesagt. Die besten Schüsse sind durch den Tunnel in die kurze Ecke.
Mhm.
Der war durch den Tunnel von Gufua Anubodem stark geschossen, auch platziert. Ich glaube, auch wenn es die kurze Ecke ist, da kommt Johnny nicht hin.
Genau, der hat sich auch eher Richtung andere Ecke orientiert, weil ja eigentlich die kurz abgedeckt war. Also da auch kein Vorwurf. 2-0. Ja, da war dann schon mal so erstmal ein Rückstand.
Stadion natürlich komplett aufgeheizt, Mannschaft aufgeheizt. Kickers hat gemerkt, wir haben sie jetzt gerade voll im Griff, hat dann nachgesetzt. Gerade nach dem 2-0 waren, glaube ich, auch die beiden, da stand es dann noch 2-0, die beiden Chancen von Tito Steffens aufs 3-0. Vor dann das 3-0 in der, ich glaube, 32. Minute fällt.
Steffens hatte einige Chancen, aber ich würde nicht sagen sein Namensvetter, aber sie sind sehr nah beieinander. Es gibt ja auch noch Steffen bei Kickers Emden und der hat vor allem eine Qualität, für die er bekannt ist. Das ist der ruhende Ball.
Absolut. Hat er schon beim 1-0 ja gezeigt, auch wenn es dann eine Flanke nach der Ecke war. Tobi Steffen auch letzte Saison hier im Podcast zu Gast gewesen vor dem Derby. Ja, bekannt für seine Freistöße. Der Ball liegt so 20, 22 Meter halb links und ehrlicherweise, also schöner kann er für ihn nicht liegen. Wir haben auf der Tribüne schon gesagt, ja, ich glaube, als Emder würde ich mich fertig machen zum Jubeln, weil auch gerade, es passte so in diesen Rausch, den Kickers gerade hatte. Tobi Steffen schon gute Aktionen gehabt, der Ball liegt perfekt. Irgendwie hatte man das Gefühl, der wird da gleich reinsegeln. Und ja, perfekt geschossener Freistoß.
Traumtor.
Scharf über die Mauer, nicht ganz in den Winkel, aber schon sehr nah dran, nicht zu halten. Tobi, Hut ab.
So wünscht man sich das als Hobbykicker, die Freistöße so reinzuhauen. Ne? Also es ist einfach so, keine
Flugkurve.
Keine Chance zu halten. Und dann 3-0, 32. Minute.
Ja.
Da hatte man wahrscheinlich das Gefühl, oder? Oh, jetzt könnte es hier aber ganz bitter werden, oder?
Genau, da denkst du natürlich, 3-0, 32. Minute, Unterzahl seit der 5. Minute. Oh, puh, jetzt musst du aufpassen, dass das hier
nicht in zu Debakel endet.
Eine Blamage zum Debakel wird. Wie es dann so oft ist, Kickers hat dann so ein bisschen rausgenommen in den Minuten vor der Halbzeit. Dadurch ist der VfB dann ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Hatte 1, 2 kleinere Chancen. Ich glaube, ein Schuss von Vicky Taritas wurde gehalten. Marc Schröder wurde nochmal geblockt. Und verkürzt dann aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch einen verwandelten Foul-Elfmeter von Raphael Brandt. Foul an Willem Hofrogge, glaube ich, war relativ unstrittig vorher. Dafür gab es andere strittige Szenen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Sodass der VfB dann halt nach einer unterlegenen ersten Halbzeit zumindest noch so mit diesem Hoffnungsschimmer 1-3 in die Kabine gegangen ist und daraus in der zweiten Halbzeit auch durchaus was entstanden ist.
Weil dann die zweite Halbzeit ja wirklich ein komplett anderes Bild, ne? Also so unterlegen wie der VfB in der ersten Halbzeit war, kamen sie dann ja ganz anders wieder raus aus der Kabine und haben dann das Spiel trotz Unterzahl mehr oder weniger übernommen.
Genau. Nicht mehr oder weniger, zweite Halbzeit letztlich drückend überlegener VfB. Kickers hat verwaltet, hat jetzt auch nicht zahlreiche Chancen zugelassen, aber es war schon der VfB, der dann in Unterzahl das Spiel gemacht hat. ja, so richtig spannend wurde es dann aber erst, also wir können jetzt eine große Lücke machen zum 3-2, allerdings müssen wir dazwischen noch...
Ist noch ein bisschen was passiert.
Müssen wir dazwischen noch darüber sprechen, was an der Seitlinie passiert ist. Deswegen gehen wir vielleicht erst einmal darauf
ein. Wollte ich sagen. Starten wir doch mal bei Dario Fossi. Auch bekannt für seine Emotionalität. Man kann sich vorstellen, also generell, wir können vielleicht mal, ich habe es mal rausgesucht, in diesem Spiel gab es insgesamt dann auch 11 gelbe Karten, also es war saß sehr locker, diese Karte, und das hat Fossi mit Sicherheit auch dazu bewogen, vielleicht hier und da mal was zu sagen, und das schaukelte sich dann irgendwie, ich meine, 55. oder sowas um den Dreh quasi hoch. Das musst du auch nochmal zusammenfassen. Genau. Hast du auch wieder nicht gesehen im Live-Tief, genau. Habe ich gesehen.
Die Tage. Julian.
Ja, Spaß.
Reiß dich zusammen. Ja, ich glaube, der Ursprung ist eine gelbe Karte für Ngufo Anobodem. Ich glaube, für Spielverzögerung auch relativ hart. Die muss man da, keine schlimme Aktion, muss man da jetzt nicht geben. So, war auf der berühmten anderen Seite. Und auf der berühmten anderen Seite ist Dario dann Richtung, ich glaube, es war dann erstmal der Linienrichter, den er sehr emotional angegangen ist. Dafür ist der Schiedsrichter rausgekommen, hat ihm gelb gegeben. Geht dann eigentlich wieder Richtung Mittelkreis der Schiri, also ist schon weg. Und man sieht dann aber auch auf den Bildern letztlich, dass Dario dann in Richtung des Linienrichters nochmal nachlegt. Man sieht eine emotionale Unterhaltung, nennen wir es mal so. Auch da hat unser Fotograf das schöne oder eine oder andere Bild geschossen davon. Man sieht im Gesicht des Trainers, dass die Emotionen da sind, sagen wir es mal so.
Ja. Schaut euch den Live-Ticker an.
Sodass, glaube ich, dann in der Situation nachvollziehbarer Art und Weise der Schiedsrichter zurückgeht und Dario auch die zweite gelbe Karte gibt.
Der, und wo geht er hin?
Der fortan das Spiel einen Meter weiter hinter betrachtet hat.
Das muss man sehen. Also wer noch nicht im Stadion war, das ist ja auch alles sehr eng gebaut. Die Zuschauer sitzen wirklich genau hinter den Trainerbänken oder in der Auswechselbank.
Ja.
Und es ist, also er hat die gelb-rote bekommen. Fossi winkt, glaube ich, noch ab, steigt über die Bank wirklich nur einen Meter dahinter und steht mehr oder weniger noch genauso da und coacht einfach weiter. Aber
an gleicher Stelle
wurde er zugelassen, ich sag mal so.
Direkt neben der Spielerbank, quasi da, wo Marius Ebbers als Co-Trainer sitzt, einen halben Meter dahinter, halt hinter der Bande. Ja.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ehrlicherweise, wie da die Regeln aussehen, ob er weiter weg müsste. Fakt ist, der Schiri hat ihn da stehen lassen. Der hat ihn ja gesehen, das war offensichtlich, dass er da stand. Ja. War also offensichtlich so zulässig. Hat dann ehrlicherweise wenig verändert.
Hat einfach weitergemacht, ja.
Ja. Also das Einzige, was er nicht mehr machen durfte, ist zum Linienrichter laufen, weil die Bande dazwischen war.
Aber ja, genau.
Sonst hat das nicht viel verändert.
Ja, fand ich auch ziemlich kurios. Das ist dann einfach so, geht, machen wir weiter. Ja.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Ja, also damit dann auch schon Fossi zumindest mal einen Meter nach hinten platziert.
Und ich glaube, es musste einmal raus bei Dario. Ich glaube, ihm war das klar, dass das zu viel war. Ich glaube, in dieser Situation, ich finde, er war insgesamt betrachtet in dieser Saison recht ruhig am Spielfeldrand. Gab auch mal eine Zeit mit mehr gelben Karten, sagen wir es mal so. Aber jetzt Derby-Atmosphäre, Rückstand, Unterzahl, hitzige Kulisse, hitzige Zweikämpfe. Ich glaube, da musste es einfach mal raus, und die hat er akzeptiert und so auch hingenommen.
Vielleicht wollte sie sogar auch provozieren, um vielleicht auch nochmal so einen Punkt zu machen und vielleicht damit irgendwie nochmal einen Umschwung hinzukriegen. Wer weiß.
Ja, also der VfB war schon gut drin zu dem Zeitpunkt. Ja, ich glaube einfach, es musste raus.
Genau.
Wir werden ihn gleich auch nochmal hören.
Ja, genau. Das ist auch nochmal ganz interessant, was er sagt. Aber lass uns noch kurz das Spiel abschließen. Ja. Du sagst an der VfB, also hast es gesagt, der VfB rennt weiter an. Er spielt sich durchaus auch Chancen, auch wenn es jetzt erstmal nicht die hochkarätigsten sind.
Ich glaube, eine Großchance von Julian Boccaccio, das war so, glaube ich, 72. Flanke, Anwar Adam. Boccaccio kann den Ball direkt nehmen aus 4-5 Metern ziemlich frei und trifft ihn halt nicht richtig, deswegen geht er deutlich vorbei. Das ist bei der technischen Qualität von Julian wahrscheinlich in den meisten Fällen Tor, weil er kann ihn mit der Innenseite einfach reinschieben, da wird der Torwart nicht mehr reagieren können. Das war so die größte Chance aufs 3-2. Ansonsten, wie wir es gerade gesagt haben, überlegen mit kleineren Chancen, bis dann das 3-2 fällt.
Genau, da sind wir jetzt schon, ich glaube, Anfang 80. irgendwo, 82. 83. Ja. Genau. Da wieder mal
verbrannt.
Wieder ein Foul-Elfmeter. Warum schießt der eigentlich jetzt?
Neuer Elfmeterschütze offensichtlich. Hat mich ein bisschen überrascht. Klar, Mats Wacklheim hat seinen letzten verschossen, aber Drilon Demay hatte seinen letzten in Altona verwandelt. Der stand beim zweiten zwar nicht mehr auf dem Platz, beim ersten war er aber auf dem Platz. Hätte also auch schießen können. Ja, Rafa Brandt, Kapitän, Verantwortung übernommen. Den ersten hat er links unten sehr souverän reingeschoben, wo er den Torwart verladen hat, aber mit der Innenseite. Beim zweiten hat er sich dann gedacht.
Aber Glück, ne?
Beim zweiten Glück. Hat er sich gedacht, den haue ich jetzt Vollspann einfach drauf. Flach ja. In die rechte Ecke, wobei er nicht wirklich in der rechten Ecke ist, sondern ja, so halb. Aber halt mit viel Speed. Torwart ist in der richtigen Ecke, aber kriegt letztlich.
Rutscht unter ihm durch,
kriegt, mehr oder weniger. Genau, kriegt letztlich Körper oder Arm nicht dazwischen. Ja. Schönes Fund.
Schönes Fund, aber auch da muss man ehrlich sein, der war schon haltbar.
Der wäre mit der richtigen Absprunghöhe, muss man wahrscheinlich sagen, weil viel reagieren kann man da als Torwart nicht mehr bei so einem Fund.
Ja.
Mit der richtigen Absprunghöhe hätte er ihn wahrscheinlich gehalten, ja.
Genau. Also da war der Glück mal auf Oldenburger Seite, 3-2, aber einmal hat man doch das Gefühl.
Da war dann schon plötzlich dann nochmal wirklich, also der Glaube, die Körpersprache und die Mentalität war die ganze Zeit da, aber in dem Moment war dann auch nochmal der Glaube da, ey, jetzt 3-2, jetzt die paar Minuten, die jetzt noch zu spielen sind, Unterzahl sind nicht mehr so wichtig, da geht jetzt nochmal was. Rafa Brandt hat dann auch nochmal, das war vor der Gästekurve, die Zuschauer angeheizt, sodass man das Gefühl hatte, erst recht, als dann die 10-minütige Nachspielzeit angezeigt wurde, hier wird noch was passieren.
Ja. Was hast du mir vorher zugerufen? 109 Minuten Spielzeit insgesamt. Ja,
6 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit und in der zweiten wurden es letztlich knapp 13. Dann reden wir von 19 Minuten Nachspielzeit und einer 109-minütigen Spielzeit.
Also ein bisschen Überstunden gemacht, die Jungs auf dem Feld. Und dann wurde es ja wirklich auch nochmal sehr hitzig Richtung Nachspielzeit.
Jetzt sind wir wieder beim Videobeweis, Julian.
Ja.
92. Minute. Julian, dein Namensvetter Julian Boccaccio sieht rot wegen Nachtretens. Auf der anderen Seite, weit von mir weg.
Haben wir im Ticker nachgelesen, war wieder sehr weit, war sehr schlecht zu sehen für dich, Lars.
So, war in live nicht zu sehen, aber auch da haben wir uns natürlich um den Videobeweis heute bemüht vorher.
Mhm.
Jetzt frage ich dich, du hast es dir auch angeguckt, deine Meinung.
Also genau, es war eigentlich... Kickers, Emden war im Vorwärtsgang, er macht schon ein Foul, um diesen Spielzug zu unterbinden, soweit unstrittig, dass er ihn da trifft. Jetzt kommt die Szene, er ist noch so leicht über dem Spieler, ich weiß gerade gar nicht, wer das war, steht er noch so drüber und sein rechtes Bein bewegt sich, sein rechter Fuß bewegt sich so ein bisschen. Er hakelt etwas nach, wirklich nicht schlimm, nicht doll. Auch hier wieder, wenn man die Körpersprache interpretiert von Kickers Emden, die da direkt in der Umgebung stand, war keine große Reaktion darauf. Danach geht er weg von der Szene und Schiedsrichter zeigt ihm rot, offenbar wegen Tätigkeit.
Ja, also wegen Nachtretens.
Genau.
Ja, Julian.
Ah, wieder das Fingerspitzengefühl, also oder?
Ja, Fingerspitzengefühl ist jetzt in der 92. Minute, ist Fingerspitzengefühl mir egal. Das ist nicht mehr spielentscheidend dann in dem, natürlich kann der VfB mit 10 Mann noch das 3-3 schießen, aber es gibt dem Spiel jetzt keine entscheidende Richtung mehr. Ja. Deswegen ist das für mich jetzt nicht mehr Fingerspitzengefühl. Das war für mich, es ist weit weg. Wenn die Kamera nicht da auch wirklich deutlich etwas verzerrt, ist das für mich auch viel, viel, viel zu wenig für eine rote Karte.
Ja.
Also wie gesagt, er hakelt etwas nach. Ich glaube, es ist Kai Kaises, der am Boden liegt. Mhm. Er hakelt etwas nach, läuft so über ihn rüber.
Aber will ich nicht schlimm, möchte, ne?
Also. Genau, es wirkt nicht schlimm. Kai krümmt sich auch nicht am Boden, wenn er es war. Ja.
Genau, also wirklich.
Schiri läuft dann ganz schnell übrigens tatsächlich auf ihn zu, läuft schnell auf ihn zu, gibt ihm rot, Julian schlägt die Hände vors Gesicht, kann sich fassen. Marc Schröder schlägt die Hände vors Gesicht. Johnny Peitzmeier stürmt raus und hält die Leute weg, um sie zu beruhigen, dass nicht noch mehr passiert.
Ja.
Für mich reicht das auch nicht. Es ist weit weg, deswegen möchte ich weiß nicht, wenn man da direkt neben ist, ob es da eine andere Dynamik entsteht. Für mich ist es kein Nachdrehen.
Genau, es gibt ja auch nur diese eine Kameraperspektive, die wir da halt gesehen haben, war ja auch von deinem Platz sehr weit weg. Also wie gesagt, wir haben es ja gehört, dass wir das da von da quasi
habt
jetzt
das
noch
jetzt verstanden, ich war weit weg.
Nein, aber haben wir dann gesehen, aber für mich, um es auch mal klar zu formulieren, es reicht nicht für einen. Also ich habe auch zu dir im Vorfeld gesagt, der Gefühl zuckt, dass der Fuß kurz ein bisschen, es war ja nicht mal ausgeführt, diese Bewegung Richtung Spieler. Es war wirklich nur eine kurze Bewegung und ich glaube, wenn du sowas konsequent immer pfeifen würdest, dann würden wir jedes Spiel wahrscheinlich 4 rote Karten haben.
Ja. Ja. Er steht durch den Zweikampf steht er schon vorher über dem am Boden liegenden Spieler. Er läuft ein bisschen weiter. Da kann es eine leichte Fußbewegung geben oder die gibt's, die sieht man, aber es ist kein Tritt und es ist keine rote Karte.
Ja, und dann wurde es nochmal hitzig. Also ich glaube, ich weiß nicht, war es infolgedessen oder nicht? Ich glaube später. Ja,
3 Minuten später.
Genau, ein paar Minuten später gab es dann auch nochmal einen Platzverweis für Kickers Emden.
Ja.
Nehm's vorweg, für mich der deutlichste von allen bisher.
Ja. Für mich auch, aber kleine Einschränkung. die konnte ich gut sehen, die Szene.
Das, ui,
war, so, das war so in der Mitte. Und im Stadion habe ich gedacht, reicht mir auch nicht für eine rote Karte. Weil ich gedacht habe, im Stadion ist es mehr ein Ineinanderrauschen, dass Marvin Eilert, der übrigens letzte Woche seinen Abschied von Kickers nach 9,5 Jahren verkündet hat, der in der 85. Minute eingewechselt war, der vielleicht auch ein bisschen emotional durchs Derby aufgeladen war, sein letztes Derby. Ich habe gedacht, er rauscht einfach ein bisschen mehr in Marc Schröder rein, körperlich. Das ist ja auch, man sieht allerdings auf den Bildern, dass das Bein schon ordentlich durchgestreckt dabei auch ist.
Der Ball war weit weg.
Der Ball weit weg ist und der Marc Schröder auch sehr hart trifft.
Ja, das war für mich
das wirkt jetzt so ein bisschen so, die beiden Oldenburger Rotkarten sind uns nicht hart genug, ja. Aber die ist uns jetzt hart genug. Aber trotzdem ist es für mich die klarste rote
Karte. Ja, für mich war das auch einfach grobes Foulspiel, rote Karte. Ja. Das habe ich verstanden, die zu geben.
Er ist auch nicht, er ist kurz am Diskutieren, geht dann aber auch schnell. Also, ja.
Genau.
Ich glaube, es konnte man akzeptieren.
Ja, dann rennt.
In dem Zuge gibt es nochmal dann kurze Zeit später noch eine rote Karte für einen VfB-Betreuer.
Genau, das müssen wir auch nochmal nachliefern, ja. Auch mal wahrscheinlich wegen Meckern oder irgendwas, genau, ein paar Nettigkeiten gefallen sein.
Da hat man sich nochmal erzählt, wie man den Sonntag bis jetzt so fand.
Ja. Genau. Und trotzdem, also, ne, auch, also diese Nachspielzeit, da ist viel passiert, aber der VfB hatte ja sogar noch eine Riesenchance eigentlich noch auf den Ausgleich.
Ja. Die haben wir jetzt übersprungen.
Ja,
die
da müssen wir noch kurz zurück.
Den Sprung müssen wir zurück machen. Ja. 88. Minute, der VfB ist also noch zu 10, hat nur die rote Karte von Nick Otto. Auch Kickers ist noch zu 11, 88. Minute in Unterzahl. Und dann muss man halt sagen, Moral und so weiter hat alles wirklich gestimmt, Mentalität. Also der Ball kommt rein, wird so ein bisschen abgewehrt zur Seite. Marc Schröder schießt Aufsetzer. Und der Ball kommt perfekt zentral vorm Tor, 3 Meter, 4 Meter runter auf Vincent Hagen, gerade eingewechselt, hat schon mehrfach quasi in Testspielen und auch in Altona getroffen, gezeigt, dass er vorm Tor ein guter ist. Kriegt den Kopfball eigentlich perfekt serviert, frei, 3, 4 Meter vorm Tor, köpft ihn drüber.
Drückt ihn nicht.
Sehr ärgerlich für den Jungen, das wäre natürlich für so einen 19-Jährigen ein Riesenmoment gewesen, im Derby kurz vor Schluss vor den eigenen Fans das 3-3 zu machen. Ja, also mal, ne, wenn wir jetzt mal das Alter weglassen, ist es eigentlich ein Pflichttor.
Ja, muss man so ehrlich sein.
Den kann er so reinnicken.
Genau.
Bitter für den Jungen, aber...
Da lernt er draus.
Da wird er draus lernen.
Ich wollte gerade sagen, den nächsten macht er dann.
Nochmal ins Kopfballpendel.
So, genau, nochmal ins Kopfballpendel, genau. Und nur der Vollständigkeit halber, trotzdem wirft der VfB dann auch in der Nachspielzeit nochmal alles nach vorne und irgendwann...
Ja, Johnny mehr oder weniger Libero an der Mittellinie die letzten 5-6 Minuten.
Genau, dann einmal kommt ein Ball zurück und Kickers Emden haut dann noch den Ball ins leere Tor zum entscheidenden, zum am Ende entscheidenden 4-2 dann.
Genau, langer Ball, Johnny verliert, glaube ich, einen Luftzweig, Luft mit Kopfball, ne? Wir sind nicht im Strafraum, Kopfballduell so knapp hinter der Mittellinie. Ich meine, es war gegen Michael Ickwe und Kai Kaises kriegt den Ball, kann noch ein paar Meter gehen und schiebt ihn dann ins leere Tor.
Und das war's dann.
Und dann kollektiver Jubel. Es wurde trotzdem, es war noch nicht der Schlusspunkt in der 100. Minute, es wurde noch weitergespielt, deswegen, wir haben die 103. Minute noch voll gemacht. Rafael Brandt hatte auch noch eine Torchance zum 4-3 danach. Ja.
Aber dann war's Entscheidung, ne?
Vorbei, durchatmen. Glücklicherweise ist es danach trotz aller hitziger Zweikämpfe und Duelle und Wortgefechte auch ruhig geblieben. Also man hat sich die Hand gegeben und dann relativ schnell die Mannschaft getrennt. Die Kickers-Spieler sind vor ihren Block gegangen, die VfB-Spieler und auch Trainer Fossi sind nochmal vor den Gästeblock gegangen und haben sich bedankt, wurden auch durch die starke Moral in der zweiten Halbzeit durchaus gefeiert von den Fans, weil man gesehen hat, die haben ihr Herz auf den Platz gelassen, sodass das dann nach dem Spiel alles in Ordnung war.
Genau, am Ende stehen 6 Tore, 4-2 für Kickers Emden. Ich habe auch nochmal aufgeschrieben, 11 gelbe Karten. 3 Spieler sehen die rote Karte, ein Trainer gelb-rot und ein Betreuer noch rot. Also farbenreicher Nachmittag gewesen.
Farbenfroh, kunterbunt.
Ja. Kunterbunt und ich würde sagen, jetzt doch vielleicht mal der Moment, wo wir auch mal Dario Fossi zu Wort kommen lassen.
Ja.
Wir haben 2 Stimmen von ihm mitgebracht. Die erste, die wir jetzt abspielen, wirklich direkt auf der offiziellen Pressekonferenz nach dem Spiel, wo er einmal sich zum Geschehen geäußert hat.
Genau, da muss man dazu sagen, die findet immer im VIP-Zelt in Emden statt. Also es gibt ein paar Hintergrundgeräusche und auch mal Applaus, aber ja.
Genau.
Als erstes erstmal was viel Wichtigeres zu sagen, ist das Spiel. Es geht an dich. Ich war traurig, dass ich gehört habe, dass du nächstes Jahr nicht da bist, weil ich finde, du bist Kickers Emden. Und finde schon, das, was du hier aufgebaut hast in all den Jahren, ist nicht selbstverständlich und das ist hohe Achtung. Deshalb vielen Dank und ich werde dich vermissen. Auf jeden Fall jetzt nächste Saison, falls du dann irgendwann wieder Trainer bist, freue ich mich wieder gegen dich zu spielen, weil die Spiele sind einfach toll gegen dich und du bist ein toller Mensch, ein toller Trainer. Deshalb nochmal Applaus für dich. Glückwunsch an SV Meppen. Wir werden höchstwahrscheinlich aufsteigen. Ich wäre gerne heute anders aus der Meisterschaft geflogen, aber Sie haben ja, glaube ich, eben gerade schon die Statistik gesagt. Das sagt eigentlich alles. 4 rote Karten, 1 gelb-rote Karte, ich glaube 10 gelbe Karten. Mit uns allen auf jeden Fall. Ich finde trotzdem, wir sind eine Regionalliga-Mannschaft. Ich kann euch nur sagen, dass wir schon Ambitionen haben aufzusteigen und ich brauche dann keine Ausbildung hier, um einen Schiedsrichter in ein Spiel zu lassen, der hier total überfordert ist. Und für mich ist es schade, für die Mannschaft ist es schade, weil sie hat ein Jahr gearbeitet, um irgendwas zu schaffen und dann, ja, ich glaube, der Schiedsrichter war hier schon im ersten Spieltag als 15 gelbe Karte. Nach einer Minute, unser Spieler fällt mit dem Ellenbogenbruch raus, nach einem Foulspiel und kriegt dann als einziges die rote Karte, wenn er getreten hat, das ist verständlich, dann ist es auch richtig so. Ich finde davor und danach, der Spieler von Tobias Steffen tritt auch nach, beleidigt noch unseren Spieler, der auf dem Boden liegt mit dem gebrochenen Arm, finde ich nicht in Ordnung, dann kann man auch eine rote Karte geben, macht er nicht. Und dann ist es schwer für uns, aber ich glaube, wir haben gesehen, dass wir 3-0 zurücklegen und eine tolle Mannschaft haben. Ich habe es dir auch gerade gesagt. Auch das, wir sind alle nur Menschen, wir machen alle Fehler. Aber 3-0 zurückzulegen in einem Stadion, das ein Hexenkessel dann ist und so zurückzukommen, wie wir zurückzukommen sind, wir können eigentlich auch heute, oder dürfen eigentlich auch heute mindestens 3-3 spielen. Das hat sich die Mannschaft dann heute nicht belohnt, aber die Moral war toll und deshalb werden wir uns nächstes Jahr wiedersehen.
Das war seine Worte, vielleicht nochmal ganz kurz am Anfang, hat er seine Worte an Stefan Emmerling gewidmet, der ja noch Trainer von Kickers Emden ist, nach der Saison schon bekannt ist, dass er den Posten nicht mehr weiterführen wird, sondern Björn Lindemann von Jeddelo wird sein Amt quasi übernehmen und hat nochmal schöne Worte gefunden. Aber wie schätzt du das ein?
Ja, warte, da will ich auch kurz zu sagen, ja. Weil wenn wir jetzt gleich über die Schiedsrichter, ganz viel über den Schiedsrichter reden, muss man schon sagen, Hut ab.
Ja.
Dario war hochemotional während des Spiels, hat eine gelb-rote Karte bekommen, war sicherlich emotional sehr aufgewühlt, dass er sich dann so, ich nenne es jetzt mal, zusammennimmt und zum Auftakt seines Statements an Stefan Emmerling denkt und ihm ein paar nette Worte richtet nach 7 Jahren Kickers Emden.
Das war schon stark.
Das war schon echt stark und man hört es ja auch im Applaus, das wurde sehr, sehr positiv zur Kenntnis genommen.
Genau, und jetzt müssen
jetzt
wir
kommen über, zum weniger freundlichen
Teil. Genau, also er hat ja auch auf jeden Fall nochmal die Moral gelobt der Mannschaft und so. Ich finde, das kann man einfach so unterstreichen. Aber wie würdest du sein Fazit einordnen?
Ja, es ist halt so schwierig. Da sind so viele Emotionen dabei, dann wirklich ein sachliches Fazit zu ziehen. Weil auch ich finde es schwierig, weil wenn du kannst das Spiel ja nicht 1-1 so bewerten, wie du ein normales Spiel bewerten würdest, weil du halt ab der 3. Minute oder ab der 5. Minute in Unterzahl bist. Der Schiedsrichter hat mir auch nicht gut gefallen. Das liegt nicht jetzt allein an den beiden roten Karten, die ich zu hart finde für Nick Otto und für Julian Boccaccio. Die eine weniger entscheidend, die für Julian, die andere natürlich sehr spielentscheidend für Nick Otto. Man hatte schon das Gefühl, er wirft mit den Karten um sich. Also es haben wirklich Kleinigkeiten gereicht, um gelb zu sehen. Und das bringt natürlich eine Stimmung auf dem Platz, innerhalb der beiden Mannschaften, auf den Tribünen, die dann einfach irgendwo so ein bisschen aus den Ufern läuft. Und die Leitung hat mir nicht gefallen. Es waren zu schnelle gelbe Karten. Wir hören gleich nochmal Dario außerhalb der PK, der auch ein wenig, glaube ich, die Kommunikation kritisiert. Die können wir wiederum natürlich nicht hören, inwiefern kommuniziert wurde auf dem Platz. Aber die Hand war einfach sehr schnell an der Tasche. Und wir gehen auch gleich ein paar, die Zahlen, die gerade genannt wurde, die gucken wir uns nochmal an vom Schiedsrichter und die sprechen schon dafür, ja, dass er gerne mit Karten arbeitet.
Genau, vielleicht nochmal kurz, es ist ein 23-jähriger Schiedsrichter gewesen, der noch relativ am Anfang seiner Karriere steht. Und es ist auch mal schwer, finde ich, jetzt so deutlich Kritik zu üben an jemanden, der einen Job hat, der alles andere als leicht ist, das wissen wir alle. Man muss immer dankbar sein für jeden, der überhaupt das machen will und ja, auf sich nimmt, weil es ist nie leicht, so ein Derby, aber auch generell als Schiedsrichter, egal auf welcher Spielklasse man pfeift, man muss sich Dinge anhören, die sich nicht gehören. Man erlebt leider viel zu häufig Momente, die nicht richtig sind, gerade gegenüber jungen Menschen, die dann vielleicht auch total überfordert sind mit solchen Situationen. Deswegen ist mir noch kurz wichtig zu sagen, also ich bin immer dankbar für Menschen, die sich dafür begeistern können und die das machen. Aber natürlich muss man auch ansprechen können, wenn einem die Spielführung oder irgendwelche Details nicht gefallen haben. Ich finde, wenn man sachlich und einfach so über Sachen sprechen kann und Kritik üben kann, auf Augenhöhe oder angemessen, ohne beleidigend zu werden, ohne irgendwelche Drohungen auszusprechen, was mit Sicherheit auch in Stadien passiert, wäre das, finde ich, schon mal eine Änderung, die dem ganzen Fußball sehr gut tun würde und der, glaube ich, auch den Schiedsrichtern dann mehr Freude an ihrem Job finden würde.
Ja, zu 100%. Sich auch heutzutage, wenn man das alles mitkriegt, was so los ist, von der ersten bis zur 11. Liga auf den Fußballplätzen anguckt und mitbekommt, dann gehört schon eine Menge Mut auch dazu, ja, sich einfach für den Weg zu entscheiden, Schiedsrichter zu werden. Und wenn man mit 23 schon in der Regionalliga pfeift, dann hat man offensichtlich bis jetzt einen sehr guten Job gemacht und ist anerkannt. So viel zum Guten.
Genau.
Dennoch, du hast es gesagt, muss man sich dann natürlich auch der Kritik stellen, ja, und ja, die war schon im Großen und Ganzen berechtigt. Auch genau, wenn da Emotionen dabei waren. Und ich glaube, Dario sagt es auch im Halbsatz, wir haben es ihm nicht leicht gemacht. Mhm. Wir waren alle voller Emotionen. Das ist auch Teil der Wahrheit. Aber insgesamt fand ich, war es keine gute Leistung.
Genau. Lass uns auch mal abschließend auch die zweite Stimme von Dario Fossi jetzt hier eben anhören, weil dann können wir, glaube ich, abschließend über den ganzen Block reden. Also Dario Fossi nach dieser Pressekonferenz hat er auch nochmal der Nordwest-Zeitung einfach ein exklusives Statement gegeben, wo er auch nochmal natürlich auf einige Sachen angesprochen wurde und das hat er dort am Mikro gesagt.
Ja, das ist sorry. Das ist die Statistik heute mit den Karten, die er gegeben hat und die Statistik, die er aufweist in seiner ganzen Karriere bis jetzt, zeigt, dass er kein Schiedsrichter ist, der ein Spiel leiten kann. Keine Kommunikation. Es ist jedes Mal nur Karten verteilen, Karten verteilen, Karten verteilen. Ist für mich kein gutes Zeugnis. Und nochmal, wir sind hier kein Zirkusverein oder keine Zirkusliga, in dem wir hier zur Schau stehen und mit uns machen lassen, was sie wollen. Das war heute, muss man sagen, es war kein gutes Spiel vom Schiedsrichter. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen, wir waren auch sehr emotional, aber ich glaube, das Spiel gibt es nicht her, dass 4 rote Karten fallen und so viele gelbe Karten. Das gibt es nicht her. Und auch bei aller Emotionalität, das gibt es nicht her und deshalb finde ich, ist dieses Spiel ganz schnell erzählt. Es geht nicht nur um das Alter. Du kannst ja auch jung sein und trotzdem gut. Genauso wie wir analysieren, muss doch der Verband oder die Schiedsrichterbeobachter müssen doch Schiedsrichter beobachten und analysieren. Und er pfeift jedes Spiel so und dann finde ich, dann muss er sich besser ausbilden, muss er besser werden, aber so ein Schiedsrichter kannst du nicht stellen.
So, das war jetzt nochmal ein etwas deutlicherer Fossi, der Kritik adressiert hat. Vielleicht einmal, um das auch noch zu vervollständigen, weil er auch auf die Statistik dieses Schiedsrichters eingegangen ist. Das Spiel jetzt Emden gegen VfB Oldenburg war sein 9. Regionalliga-Spiel, was er geleitet hat. Vor diesem Spiel stand er in 8 Spielen bei 50 gelben Karten und einer gelb-roten. Nimmt man jetzt noch das Spiel Emden gegen VfB Oldenburg dazu, sind es nach 9 Regionalligaspielen 61 gelbe Karten, 4 rote Karten und 2-mal gelb-rot.
Ja, das sind schon reichlich, reichlich Karten. Wir haben uns das auch ein bisschen genauer angeguckt. Bei diesen 9 Spiele waren alle in dieser Saison. Da waren teilweise 4-0, 4-1, 5-0 Siege dabei, wo es dann irgendwie 7 oder 8 gelbe Karten gab. Ja, es wirkt alles sehr viel. Ich will ihn nicht komplett niedermachen in dem Sinne. Da war ja auch, ne, man kann über alles Einzelne diskutieren. Wie Dario sagt, die Spielführung insgesamt war nicht gut. war für das Derby in dem Moment überfordernd für ihn, wie auch immer man das bewerten möchte. Ich hoffe, er wird daraus gestärkt, weil er wird ja natürlich mit 23 Jahren weitermachen. Und ich hoffe sowohl für ihn als auch für den VfB, dass der Verband vielleicht eine kleine Pause bis zum nächsten Spiel macht, wo die beiden aufeinandertreffen.
Ja, genau. Dario hat ihm ja generell auch so ein bisschen die Spielführung abgesprochen. Da würde ich mal sagen, dass er aus der Emotionalität vielleicht heraus, also wir kennen diesen Schiedsrichter nicht, wir wissen nicht, wie er sonst aufgetreten ist. Wir haben ja nur dieses eine Beispiel jetzt, deswegen ist das ja auch nicht objektiv jetzt zu sagen, er kann es nicht, sondern es war vielleicht in dem Moment vielleicht ein Spiel, was einfach auch sehr schwierig war zu leiten, er vielleicht noch nicht in seiner Schiedsrichterkarriere bereit war, ein solches Spiel zu übernehmen, weil Dario hat ja auch dann noch den Punkt gemacht, es hat ja nichts mit dem Alter zu tun, ob jemand so ein Spiel kann oder nicht, sondern es ist einfach vielleicht auch die Erfahrung, kann man ja auch in jungen Jahren schon sammeln oder einfach auch die Fähigkeiten, das Handwerk, was ja auch zum Schiedsrichterwesen dazu gehört, war vielleicht noch nicht ausgeprägt genug.
Genau, er hat tatsächlich, um das nochmal einmal einzuordnen, auch im ersten Spieltag Kickers Emden gegen SV Meppen gepfiffen, Saisoneröffnungsspiel der Regionalliga Nord, freitagsabends ausverkaufte Hütte in Emden. Da war ich auch vor Ort. Das ist jetzt nicht so, dass ich mich an das Spiel noch perfekt erinnern könnte, aber da gab es auch 12 gelbe Karten und ich weiß, dass wir uns danach noch drüber unterhalten haben, ja, 12 gelbe Karten, wo kamen die jetzt eigentlich her, weil auch das war so ein Spiel, das war nicht hitzig, natürlich war das, ne? Das war, glaube ich, 1-0 hat Meppen gewonnen, natürlich genau. Eröffnung auch umkämpft, aber da war auch nicht so viel los und am Ende standen irgendwie so 12 gelbe Karten und wir hatten uns gefragt, wo kommen die jetzt eigentlich alle her?
Ja. Naja. Genau. Also da, wie gesagt, bei aller Emotionalität auch hier nochmal der Punkt, bitte sachlich bleiben und Kritik darf man äußern, sollte man auch äußern dürfen, aber das ist immer die andere Frage, ist, wie man das macht und ich würde da froh sein, wenn man da einfach einmal drüber nachdenkt, ob man selber solche Worte wählen soll, wenn sie vielleicht in die falsche Richtung gehen oder ob man da einfach andere Worte für findet.
Ja.
So, das war nur der Punkt.
Zurück zum Sport.
Schiedsrichter zum Sportlichen.
Zum Abschluss.
Genau, ich fand auch übrigens das Zitat schön, wir sind ja keine Zirkusliga. Ja. Fand ich übrigens eine schöne Formulierung.
Ja, aber er will natürlich darauf hinaus, und das hat er schon mehrfach auch diese Saison, wenn er mal unzufrieden war mit dem Unterteilchen, dass der VfB und die Regionalliga Nord sich ja immer weiter am Professionalisieren sind, auch andere Vereine, und dass er dann auch gerne sehr professionelle Schiedsrichter auf dem Platz haben möchte. Da gibt es schon Unterschiede noch in dem Bereich.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, damit haben wir doch dazu jetzt erstmal alles gesagt. Die Regionalliga Nord in Sachen Aufstieg wird damit entschieden sein. Glückwunsch nach Meppen wurde schon ausgesprochen. Und damit hat jetzt auch der VfB die Planungssicherheit, auf jeden Fall nächstes Jahr für die Regionalliga eine neue schlagfertige Truppe aufbauen zu können.
Ja, 4 Spiele jetzt noch Saisonausklang einer starken Saison. Ich glaube, es ist gestern noch gefallen, dass natürlich jetzt so irgendwie das Ziel, Vizemeister zu werden, nochmal motivieren soll für die letzten Spiele. Das sind jetzt 3 Punkte Rückstand auf Drochter, sind aber ein Spiel weniger. Also wenn der VfB sein Nachholspiel beim VfB Lübeck, das ist übernächste Woche mittwochs, gewinnen würde, wäre er Zweiter. Und dann geht's halt darum, wer am Ende sich das Titelchen Vizemeister um den Hals hängen kann. Man muss sich ja so eine kleine Restmotivation.
Irgendwelche Ziele setzt man sich dann halt noch
rausleiern,
ne?
Genau. Ansonsten hast du recht, klar, nächstes Jahr wieder Regionalliga. Ich glaube, wir können sagen, ihr als regelmäßige Podcast-Hörerinnen und Hörer habt das vor 2 Wochen auch schon in unserem Live-Talk rausgehört, dass die Vertragsverlängerung von Dario Fossi jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist. Wir haben so ein bisschen...
Hast du Informationen?
Ja, wir haben munkeln gehört, dass das jetzt diese Woche dann stattfinden soll.
So, eine gute Nachricht hier am Ende des Podcasts.
Und viele Verträge sind ja auch schon gültig für die nächste Saison. Also wir werden keinen rund erneuerten VfB in der neuen Saison sehen. Aber ich glaube, das Thema Kaderplanung, dafür ist das Derby noch zu nah dran. Das machen wir dann die nächsten Wochen.
Ab den nächsten Folgen. Sehe ich auch so. Jetzt erstmal Wunden lecken, das Spiel sacken lassen. Und Lars, hat mir wieder großen Spaß gemacht. Ich danke dir.
Julian, vielen Dank, dass du als Edeljoker dieses Podcasts wieder eingesprungen bist.
Sehr gern. Und dann schauen wir, was die nächsten Spiele bringen.
Bis dahin. Ciao.